Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am 28. Januar 2010 stand in der Berliner Morgenpost die Schlagzeile, Zitat, Canisius-Kolleg, Missbrauchsfälle an Berliner Eliteschule, Zitat Ende. Das Canisius-Kolleg ist ein Jesuitengymnasium, die Schule eines Ordens also. Schon vorher war massenhafter sexueller Missbrauch in katholischen Einrichtungen in den USA und in Irland bekannt geworden. Darüber hatten auch deutsche Medien berichtet. Doch dieser 28. Januar 2010 veränderte die Wahrnehmung in Deutschland grundlegend. Veronika Wawacek hat recherchiert, was sich in 10 Jahren für die Opfer sexualisierter Gewalt verändert hat und was nicht.
Von der lückenlosen und absolut transparenten Aufklärung, vom versprochenen Neuanfang und insbesondere von der angekündigten Dialoginitiative ist zu wenig zu spüren. Von einem Neuanfang und einer lückenlosen und absolut transparenten Aufklärung, die die deutschen Bischöfe versprochen hatten, ist immer noch zu wenig zu spüren. Die richtige, ganz konkrete Aufarbeitung fehlt noch.
Die Schlagzeilen klingen fast identisch, sind aber aus den Jahren 2011, 2015 und 2020. Fast mantraartig wiederholt die katholische Laienorganisation Wir sind Kirche ihre Forderungen. In den 10 Jahren seit Bekanntwerden des Missbrauchsskandals sei zu wenig passiert, finden auch andere Betroffene wie ihre Fürsprecher.
Es ist ja mit den Opfern immer noch kaum was passiert. Ich will nicht sagen nix. Jedes Jahr, 2-mal auf der Bischofskonferenz wird darüber geredet. Manchmal werden sogar Dinge genannt, die man den armen Opfern jetzt endlich Gutes tun könnte. Jetzt zuletzt haben sie von 300.000 bis 400.000 Euro geredet. Da. Ja, und danach kommt das große Schweigen.
Anna-Carola Pasquet ist Katholikin, noch immer. 10 Jahre lang betrieb sie eine Telefonhotline zu Hause an ihrem Küchentisch. Sie ist keine Theologin, keine Therapeutin. Sie hörte den Opfern zu und ergriff im Namen der Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche Partei für sie in Bistumsverwaltungen in ganz Deutschland.
Die meisten waren sehr alte Menschen, die sich nie getraut haben, darüber zu reden. Das Schlimmste für mich war eigentlich, wenn die mit Tränen erstickter Stimme gesagt haben, darf ich das bei Ihnen wirklich aussprechen, was mir passiert ist? Die haben dann als nächsten Satz oft gesagt oder als übernächsten, dass sie versucht haben, ihrer Mutter das zu erzählen und dass sie ihr, dem Kind, mitten ins Gesicht geschlagen haben, denn das Kind ist schlecht. Ein Pfarrer tut sowas nicht.
Nicht nur ein Pfarrer hat in der Vergangenheit sowas getan, weiß Wunibald Müller. Er ist katholischer Theologe und Psychotherapeut. Schon in den 90er Jahren hatte er im Rekollektio-Haus im unterfränkischen Münster-Schwarzach mit Tätern zu tun, mit Geistlichen, die übergriffig geworden waren. Bei den deutschen Bischöfen stieß er damit aber auf taube Ohren.
Ich erinnere mich noch gut an ein Interview von Kardinal Lehmann mit dem Spiegel, indem er zum Beispiel mit meinen Zahlen konfrontiert wurde, sagte er, was ich ja davon überzeugt, wir müssen uns den amerikanischen Schuh nicht anziehen. Also bei uns ist die Situation anders und sie ist eben nicht anders gewesen.
Fast 10 Jahre sind seit dem Dammbruch vergangen. Am 28. Januar 2010 titelt die Berliner Morgenpost Canisius-Kolleg, Missbrauchsfälle an Berliner Eliteschule. 3 Schüler, die 1980 Abitur gemacht hatten, hatten dem Rektor der Jesuitenschule Klaus Mertes in einem persönlichen Gespräch von ihren Missbrauchserfahrungen berichtet. Der schrieb daraufhin einen Brief an die 600 ehemaligen Schüler, in dem er signalisierte, er und der Orden seien bereit zuzuhören.
Da ist mir klar geworden, es gibt eine große Dunkelziffer. Und der gegenüber habe ich eine Verantwortung. In dem Moment, wo ich weiß, es gibt eine Dunkelziffer in den Jahrgängen der 70er und 80er Jahre, muss ich ein Signal geben.
Was folgt, ist ein Medientsunami. Täglich gibt es neue Meldungen. Betroffene schließen sich zusammen, gehen an die Öffentlichkeit. Schnell wird klar, es handelt sich nicht um Einzelfälle. Anfang März 2010 berichten überregionale Medien über Betroffene im Kloster Ettal und über grausamste Zustände bei den Regensburger Domspatzen bis in die 80er Jahre hinein.
Eines Abends im Jahr 1976, da kennen sich die beiden etwa 1,5 Jahre, holt Pater Magnus Hofer allein zu sich ins Zimmer. »Komm doch mal rein«, sagt er, und sie setzen sich aufs Bett. Magnus fordert ihn auf, sich auszuziehen und fängt an, ihn zu streicheln. Überall und auch am Penis, bis Hofer einen Orgasmus hat. Dann ist Magnus an der Reihe und onaniert dem Jungen beim Kuscheln auf den Rücken. Beim Ministrieren machte ich einen Fehler. Ich war noch müde und stolperte über die am Boden abgestellten Klingeln. Direktor M. gab mir spontan während der Konsekration eine sehr harte Kopfnuss und trieb mich dann mit Schlägen auf dem Kopf und Körper vom Altar weg aus der Kirche. In der Beichte kam er wegen der Sünde, die man gebeichtet hatte, rüber und ohrfeigte einen.
Kirchenvertreter in Deutschland zeigen sich mehrheitlich betroffen. Im Juni 2010 kommt die lang erwartete Reaktion aus Rom. Bei einer Messe auf dem Petersplatz bittet Papst Benedikt XVI. Um Vergebung.
Auch wir bitten Gott und die betroffenen Menschen inständig um Vergebung und versprechen zugleich, dass wir alles dafür tun wollen, um solchen Missbrauch nicht wieder vorkommen zu lassen.
Fast zeitgleich relativieren Oberhirten das Geschehene oder weisen die Schuld anderen zu. Der damalige Augsburger Bischof Walter Mixer sieht die Ursache für den Skandal bei den 68ern. In einem Interview sagt er, die sogenannte sexuelle Revolution, von deren, Zitat, besonders progressiven Moralkritikern auch die Legalisierung von sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und Minderjährigen gefordert wurde, ist daran sicher nicht unschuldig. Viele Betroffene haben auch nach dem Bekanntwerden des Skandals das Gefühl, es geht nicht darum, das Geschehene zu entschuldigen, zu entschädigen, aufzuarbeiten, sondern es geht um den Schutz der Institution. Die katholische Kirche soll ihr Gesicht wahren, wie sich Alexander Probst, ehemaliger Schüler bei den Domspatzen, an den Umgang des Bistums Regensburg mit den Betroffenen erinnert.
Der Bischof Müller hat dann damals noch gesagt, was ich hier treibe, es wäre also einfach nur das Glanzstück seines Bistums durch den Dreck zu ziehen.
In einer Predigt sieht der damalige Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller die Schuld für den Skandal bei den Medien, vergleicht deren Berichterstattung mit NS-Methoden und sieht sich und seine Kirche in der Opferrolle.
Es geht darum, heute die Glaubwürdigkeit der Kirche zu erschüttern. Das ist das Ziel dieser Kampagne gegen die Kirche.
Ähnlich äußert sich auch Gloria von Turn und Taxis zu den Berichten über die Zustände bei den Regensburger Domspatzen. Sie sieht das, was 2010 ans Licht kommt, als gezielte Methode, um der Kirche zu schaden.
Das ist totaler Schmarrn. Das ist einfach richtig gemein. In jeder Schule, in jedem Sportverein, überall gibt es dieses Phänomen. Und es wird es auch immer geben. Man geht gerne auf die Kirche los und das ist ein gefundenes Fressen. Und es ist eigentlich eine Riesensauerei.
Vielfach sind kirchliche Würdenträger überzeugt, bei dem, was passiert ist, handelt es sich um Einzelfälle. So räumt etwa der ehemalige Hamburger Erzbischof Werner Tissen im Herbst 2019 in einem Interview ein, er habe in seiner Zeit im Bistum Münster massive Fehler gemacht und die Dimension unterschätzt. Denn spätestens mit der MHG-Studie von 2018 ist klar, mindestens 3.677 Kinder und Jugendliche wurden in den Jahren 1945 bis 2014 Opfer sexueller Gewalt, die von Klerikern ausging. Die Studienautoren selbst betonen, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Manche schätzen, die Zahl der Opfer könnte in die Hunderttausende gehen. Akten wurden gezielt vernichtet, Täter versetzt oder befördert und den Betroffenen nicht geglaubt. Jetzt, 10 Jahre nach Bekanntwerden des Skandals, sei man so weit, dass der Missbrauch überhaupt als Thema erkannt werde, sagt der Ettaler Betroffenenvertreter Robert Köhler.
In der Kirche hat man so das Gefühl, dass es leider Gottes sehr viel Scheibchentaktik war, was daran liegt, dass verschiedene Menschen auch noch nicht so schnell zur Einsicht kamen, dass man sich dem Problem stellen muss.
Köhler ist zufrieden, wie das Kloster Ettal mit den Betroffenen umgegangen ist. Man sei auf die Opfer zugegangen und habe ihnen geglaubt. Andere katholische Einrichtungen, auch die Bistümer, hätten hier noch viel zu tun. Dazu gehört für Alexander Probst von den Regensburger Domspatzen auch die Frage der Entschädigungszahlungen.
Ich kann jetzt sprechen für mich natürlich selbst. Ich habe ja meinen Teil für mich erledigt. Aber das ist ein Teil, der das Bistum Regensburg und die Domspatzen betrifft. Was ich auch für meinen Teil und für viele andere spreche ich, glaube ich, hier auch mit, nicht erledigt habe, ist das System, das uns noch keine Chance gegeben hat, für das, was tatsächlich passiert ist, entschädigt zu werden. Also der Versuch muss gemacht werden.
Bislang bekommen Betroffene im Schnitt 5.000 Euro als sogenannte materielle Leistung in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde. Eine sprachliche Spitzfindigkeit, die für die Betroffenen viel bedeutet. Denn es handelt sich bislang ausdrücklich nicht um Entschädigungszahlungen. Auf der Herbstvollversammlung in Fulda 2019 kündigte die Deutsche Bischofskonferenz eine Weiterentwicklung des Systems an. Um den Betroffenen eine Stimme zu geben, solle ein Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz eingerichtet werden. Konkrete Beschlüsse? Fehlanzeige. Zwar attestieren auch externe Beobachter, wie etwa die Autoren der MHG-Studie der katholischen Kirche, Fortschritte, etwa beim Thema Prävention. Diese dürften aber nicht, Zitat, als Alibi genutzt werden, um die Auseinandersetzung mit strukturspezifischen Themen der katholischen Kirche, die für sexuelle Missbrauchshandlungen von Klerikern bedeutsam sind, zu überdecken oder zu vermeiden. Wunibald Müller, der katholische Theologe und Psychotherapeut, beschrieb diese strukturspezifischen Themen bereits 2010 in einem Buch. Die Kirche müsse sich auseinandersetzen mit dem Zölibat, also der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester, mit ihrem Verhältnis zu Frauen, mit der Homosexualität, mit Macht und allgemein mit dem Thema Sexualität. So sein Fazit damals und sein Appell heute, 10 Jahre später.
Ihr müsst jetzt den nächsten Schritt tun, den ihr eigentlich auch schon vor 10, 15 Jahren hättet tun müssen, nämlich, dass ihr mal guckt, was sind denn die tiefer liegenden, die weitergehenden Konsequenzen, die ihr daraus ziehen müsst. Was sind denn noch weitere Risikofaktoren, die einen sexuellen Missbrauch begünstigen? Und da kommen wir natürlich jetzt zu den alten Themen, wo sich eben grundsätzlich nichts verändert hat.
Veronika Wawacek berichtete.